Moin Moin Hamburg.
Moin und hallo, hier ist der Podcast von der Hamburger.
Mein heutiger Gast ist Thomas Breckle von Jamai Leibspeis und er ist der einzige deutsche Hartkäse-Affineur. Und er macht einen Hartkäse, dass man vom Glauben abfällt. Der ist einfach so sensationell. Und ich gerade so richtig in Schwärmen, aber ich finde diesen Käse fantastisch. Und man merkt einfach, mit wie viel Liebe und Gefühl dieser Käse und mit wie viel Zeit dieser Käse gereift ist und veredelt ist. Und darüber sprechen wir, wie er seinen Käse verarbeitet. Und wir hören auch seine Geschichte, wie er überhaupt zum Käse kam, weil eigentlich war nämlich mal Ski-Langlauf-Profi und Bergführer und kam über Umwege zum Käse, obgleich er immer schon eine Liebe dafür hatte. Aber diese ganze Geschichte hört ihr jetzt in diesem Podcast und ja, mir hat es ganz, ganz viel Spaß gemacht, mich mit Thomas zu unterhalten. Wir haben natürlich auch seinen Käse probiert und er hat mir auch einiges über den Käsegenuss erzählt. So soll man zum Beispiel keine Weintrauben dazu essen und er meint, Weißwein würde besser passen als Rotwein. Das muss jeder selber entscheiden. Aber hört mal rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Thomas Breckle von Jamai Leibspeis. Und ich kann nur jedem empfehlen, probiert mal diesen Käse.
Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht nämlich nicht nur Podcast. Nein, natürlich nicht. Seit 2008 ist er das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Seinen Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur ein Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt mit Blick auf U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit großer Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren würde, die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar, Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorstellen zu dürfen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt der Schwerpunkt bei mir natürlich ein wenig in Richtung der Kulinarik. So, aber nun mal los, nicht lang schnacken.
Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Thomas Breckle von Jamai Leibspeis.
Herzlich willkommen, Thomas Breckle von Jamai Leibspeise.
Perfekt, wunderbar. Ja.
Woher kommt denn Jamai eigentlich?
Jamai kommt daher, weil die Leute uns immer gefragt haben, warum schmeckt denn euer Käse so anders wie die anderen? Und immer ist das gefallen, Jamai, warum schmeckt er anders? Wegen dem wir, und immer wieder ist das Jamai gekommen, das Jamai. Und irgendwann habe ich mir gedacht, was für ein Name überhaupt. Jamai. Und Jamai ist aber nicht gegangen, weil das in Bayern ein
Gebrauchswort ist.
Genau.
Sagt ja jeder.
Genau. Und dann haben wir Jamai Leibspeis. Leibspeis von der Leibware. Vom ganzen Leibkäse.
Ah, genau. Mit AI.
Richtig.
Wie bist du denn da überhaupt reingestiegen ins Käsebusiness? Wenn ich richtig informiert bin, bist du ja so ein bisschen Quereinsteiger.
Ja, ja, ich bin ein Quereinsteiger und übrigens sind fast alle unsere Produzenten Quereinsteiger, ja. Kaum ein Gelernter. Und das sind die hungrigsten unter alle und in sowas für mich damals auch. Ich war sehr hungrig nach gutem Käse und ich war viel, viel als junger im Gebirge unterwegs, als 12, 13, 14-Jähriger. Hab da trainiert. Ich wollte der Langläufer werden in Deutschland.
Du bist ja mit Langlaufskiern auf die Welt gekommen,
heißt es. Mehr oder weniger, ja, genau. Und damals war ich war ja schon der Leistungssportler mit 12 Jahren, ja. Gefühlt. Da bin ich ja über allem geschwebt und war dann im Gebirge und habe überall Käse mitgebracht. Und den Käse, was die halt gemacht haben auf der Alp, der war halt jung dann einfach. Und dann habe ich damals zu meinem Opa gesagt, wenn ich mal älter bin, dann mache ich den Hochleistungssport, oder wenn ich mit Hochleistungssport aufhöre, mache ich den Hochleistungssport mit Käse weiter. Das war bloß so eine Floskel.
Aber das hat sich ja irgendwie bei dir reingebrannt dann.
Volle Pulle, ja.
Ich muss eben einmal springen. Wir kommen wieder zu dem kleinen Thomas, zu dem Hochleistungs-Thomas gleich. Weil du sagtest Produzenten. Das heißt, ihr macht euren Käse ja nicht selber, weil der Ursprung, der kommt wirklich vom einen Käser auf der Alm.
Genau.
Und der macht so quasi den ersten Teil eures Käses. Und dann seid ihr die, ja, was sagt man?
Was ist deine Berufsbezeichnung?
Affineur.
Affineure.
Affineur ja. Ist, kommt von Affinieren, von Wählen.
Ja.
Und ist in Frankreich eine große Geschichte. Bei uns kennen es wenige. Und wir sind aber Hartkäse-Affineure. Also es gibt ja Weichkäse, oder ja. Die dann noch ein bisschen... Ja,
davon gibt es dann noch weniger von den Hartkäse-Affineuren, oder?
Ja, wir sind die einzigsten in Deutschland.
Ach so,
genau. Gut,
dann kann man sagen, nicht so viele. Also genau. Kleines Alleinstellungsmerkmal.
Ja, aber auch, weil es natürlich eine unglaubliche Arbeit ist.
Ja. Ihr habt auch gar nicht so viele Käse, nicht?
Nee, wir haben im... Ich müsste jetzt gerade lügen, aber ich sage mal so 25 verschiedene.
Ja.
Und, aber fällt alles unter Alpkäse oder Bergkäse oder wie man es nennen will, aber halt alle total verschieden.
Was macht denn den Käse anders? Die Veredelung oder auch das, was denn schon als Grundprodukt kommt? Jetzt alle. Mal für den ganz Unwissenden.
Ja, ich glaube, es macht alles anders. Du brauchst eine total perfekte Grundware. Die beste Grundware, die wird im Käselager dann bei uns ein Rennpferd. Und wenn der Käse schon so halbherzig gemacht ist, dann wird der bei uns auch nie irgendwas Großes.
Ja.
Und deswegen ist der eine Part, das Herstellen, sehr, sehr wichtig, dass die kapieren, wie man es macht, was wir auch wollen. Wir haben so einen 20-Punkte-Plan.
Ja.
Und das sind ein paar so kleine Geschichten, aber viele kleine Geschichten geben halt was Großes. Und es gibt viele Sender, die lassen halt von den 20, 15 weg. Und da kann man sich ja vorstellen, was es dann gibt. Und das sind zum Beispiel die...
Aber dann sind sie nicht bei euch.
Dann sind sie nicht bei
dann
uns.
Dann könnt ihr mit denen nicht zusammenarbeiten.
Genau, ja.
Arbeitet ihr mit denen schon lange zusammen? Ich meine, die muss man ja irgendwann erstmal finden, nicht? Und scouten quasi.
Naja.
Die hast du natürlich gescoutet, aber da sind keine von damals dabei, die du damals schon besucht hast, oder?
Doch, wir haben 4 Stück dabei, die sind über 20 Jahre jetzt.
Ach.
Und die hofieren mir sehr, sehr viel.
Ja.
Wir sind sehr viel auf den Alpen, wir sind den ganzen Sommer mit dem Fahrrad unterwegs, Martin und ich. Martin Rössl ist mein Geschäftspartner,
ja.
Der jetzt gerade aktuell zu 50% beteiligt hat, was für mich ein sehr Englisch und für ihn auch.
Ja.
Und
gleichberechtigte
genau.
Partner.
Ja, ist herrlich. Und wir sind eigentlich den ganzen Sommer mit dem Mountainbike unterwegs und machen da schon zigtausend Höhenmeter mit dem Fahrrad und besuchen die Sender in der Regel so 2-3 Mal.
Also dieser Sommer. Ganz abgedroschene Spruch, da arbeiten, wo andere Urlaub machen, das macht ihr wirklich?
Ja, wir sind gerne mit dem Fahrrad unterwegs, aber es ist eine harte, harte Arbeit.
Mhm.
Also das macht auch unheimlich Spaß. Wir sind unheimlich gerne im Gebirge und Fahrrad ist für uns einfach das Fortbewegungsmittel, das Berufsfortbewegungsmittel.
Ja, sonst kommst du da gar nicht hin. Ne?
Genau. Und das hat man aber verfilmt, gerade im letzten Sommer, bergauf, bergab. Und das zeigt einmal, was man da macht. Also wir sind im Endeffekt ziemlich hungrig.
Nochmal, das wurde verfilmt, das verstehe ich jetzt nicht.
Bergauf, bergab ist ja. in Bayern so eine Bergsteigersendung.
Ah, okay.
Genau, und die haben uns mal 3 Tage begleitet im Gebirge.
Genau. Guck mal, ist das auf BR dann oder wo haben Sie das?
Das ist auf BR, ist aber demnächst auf unserer Homepage.
Ah, okay. Und ansonsten wahrscheinlich in der Mediathek auch, nicht?
Genau.
Ja. Guck mal, da haben die euch begleitet. Ja, das ist doch spannend. Nun bist du einmal mit dem Mountainbike unterwegs, dann bist du bei euch im Keller.
Mhm.
Und dann muss der natürlich auch irgendwie an Mann, Frau gebracht werden, der Käse. Und dann bist du dann zum Beispiel, und da können wir uns ja glücklich schätzen, hier oben im Norden in Hamburg, an eurem Stand oder an euren Ständen. Ihr besucht ja 3 Märkte und verkauft den Käse heraus aus einer ganz markanten Gondel.
Genau.
Was ist denn eigentlich dein Lieblingsort? Gondel, Keller oder Alm?
Gondel, Keller und Alm.
Ach so, ja.
Alp heißt es im Allgäu.
Okay, Alp, Entschuldigung.
Ich bin gern überall und das ist ja das unglaublich herrliche an meinem Job. Ich möchte wirklich mit keinem Menschen tauschen. Ich hab eine Abwechslung pur. Es ist kein Tag wie der andere. Ich bin im Gebirge bei denen Koryphäen im Gebirge, die Käse machen, die nur für das leben, die nicht verkehrsfähig sind in der Stadt. Und mit denen fachsimpelst du da oben und dann fährst du mit dem Fahrrad wieder runter und gehst du ins Lager. Und machst dort die Arbeit im Lager, fährst dann vielleicht einen Tag oder eine Woche später mit dem Zug nach Hamburg. Wir fahren der erste Klasse nach Hamburg, was ein Traum ist für uns. Aber man muss sich das einmal vorstellen, was da alles passiert.
Ja.
Du bist auf deinen Hütten, wo das Einfachste vom Einfachsten ist. Und dann stehst du in Hamburg vor den feinen Hamburgerinnen und Hamburger natürlich.
Ja.
Aber genau, und stehst du dann da und verkaufst dann deine Ware, wo du von Anfang an begleitet hast.
Und da habt ihr ja bestimmt auch total viele Stammkunden, oder? Die euch auch schon ganz lange begleiten, schon ganz lange bei euch den Käse kaufen.
Eigentlich fast nur.
Ja.
Fast nur Stammkunden. Es kommen, wenn wir hier oben sind, in 3 da, kommen 10 neue Leute zu. Ja.
Also aber wie ich bin jetzt, würde ich mal sagen, so seit 1,5 Jahren dabei. Mhm. Mich hat nämlich mal irgendjemand angeschrieben, den grüßen wir mal hier an dieser Stelle, und hat gesagt, könnt ihr mal die Jungs von Jamai interviewen? Und dann habe ich es zusammengebracht, dass mir nämlich ganz viele Freunde von euch auch schon erzählten und sagen, da ist die diese Gondel. Da ist diese Gondel auf dem, ja, für mich ja hier Isemarkt, und die haben den geilsten Käse. Und der liegt jetzt hier auch vor uns, dieser Käse. Mhm. Ist das okay, die Zimmertemperatur für den jetzt?
Wunderbar,
so?
Ja. Ja.
Also wir müssen jetzt noch nicht sofort essen.
Ja, okay.
Aber genau. Dann stoßen wir doch jetzt mal an, vielleicht
jawohl,
erstmal. Wir haben wohl nämlich hier ein kleines Bierchen. Marke wird nicht genannt, wir machen ja hier nur ganz gezielte Werbung. Prost.
Ah, herrlich.
Was trinkst du zum Käse?
Gerne Silvaner Spätlese.
Silvaner Spätlese, ja.
Es gibt ein wunderbares Weingut im Kaiserstuhl, das ich sehr, sehr schätze.
Den Namen darfst du nennen.
Darf ich nennen, ja.
Wir haben ja hier ein Industrieprodukt bei
Okay,
Bier.
Das ist das Weingut Schneider, Cornelia und Reinhold Schneider. Ja. Die sind im Kaiserstuhl in Endingen. Und die machen so unfassbar saubere Ware, die einfach herrlich zu unserem Käse passen. Ja. Und die haben gerade momentan, wir kaufen da ziemlich viel von denen, und wir haben gerade eine Silvaner Spätlese 2015, was ein Gedicht ist für einen gereiften Hartkäse.
Ja. Ja.
Man trinkt ja eher Weißwein zum gereiften Hartkäse wie Rotwein.
Ach, ich trinke meist Rotwein dazu.
Ja, es kommt viel aus Frankreich.
Ja, aber muss man gar nicht.
Nee, weil die haben halt sinnlose Mengen Rotwein.
Ja. Isst man denn euren Käse so pur eigentlich am besten oder auf Brot, oder bereitest du damit irgendwelche Gerichte zu?
Nee, mache ich wenig mehr. Bei uns macht man natürlich Käsespatzen, das ist so eine große Geschichte, aber wir machen ab und zu welche, aber am liebsten ist der Käse pur.
Ja.
Wenn überhaupt was dazu, dann eine schöne reife Birne.
Ja.
Auf gar keinen Fall Trauben. Viel zu viel Wasser, viel zu wässrig. Und ich weiß nicht, wo dieser Wahn herkommt mit diesen Trauben, aber das ist für mich geht überhaupt nicht. Also ein gutes Brot dazu.
Mhm.
Wir haben ja hier jetzt ein schönes Brot.
Vom Jochen Gauers, der Sylter, genau.
Ja, sehr, sehr gut. Passt perfekt zu sowas, und mehr brauchst du eigentlich nicht.
Mhm. Und so diese, wir nehmen jetzt mal sowas wie Feigensenf dazu, oder ist das auch alles verpönt bei euch wahrscheinlich, nicht?
Ja, was soll ich sagen? Also
braucht man nicht, weil der Käse hat genug Charakter wahrscheinlich.
Genau, ja. Ich finde so Feigensenf und so Chutneys und was weiß ich, das hat man gern, wenn der Käse nichts kann.
Also wie immer, man haut irgendwas drüber, wenn es nicht geht.
Ja, so
wenn
das nichts ist. So ist zum Beispiel auch mit der Gebrücksblüten auf dem Käse, was ja für uns wirklich ein Horror ist. Also,
das sieht aber so schön aus.
Ja, das schaut wunderschön aus, wenn die südamerikanischen Gebrücksblüten dann mit einem Lebensmittelkleber draufgeklebt werden, weil die müssen irgendwie halten. Oder dann, was alles im Käse drin ist.
Hat aber wahrscheinlich auch gar keinen Effekt auf den Käse, ne?
Nee.
Wenn da so eine Blüte drauf geklebt ist.
Nee, du ziehst halt die Blüte dann mit den Käse rein, und die macht halt dann so eine Schleifspur von der Blüte.
Ja.
Aber das soll jeder machen, wie er will, aber wir sind Puristen, die nennen uns auch in der Szene die Puristen, weil wir wirklich an nichts fälschen oder so, sondern wir geben dem Käse einfach Zeit.
Ist das
genau das, was keiner mehr hat heutzutage?
Ist das das Wichtigste? Naja gut, Zeit ist natürlich das eine. Du sagst ja, Käse wird eigentlich in der Regel wahrscheinlich auch viel zu früh gegessen.
Ja. Ne,
zu früh konsumiert. Das ist ja auch das, was den Unterschied macht, wenn man jetzt den Käse direkt von der Alp nehmen würde. Mhm. Wie alt ist der, wenn ihr den bekommt?
Ja, so also 4 Wochen bis 6 Wochen.
Würde der dann von anderen schon gegessen werden? Oder wahrscheinlich noch einen Monat, zwei gelagert? Und
genau,
dann,
ja.
Aber bei euch lagern sie ja bis zu?
Bei uns geht es eigentlich mit einem 9-monatigen los, der, wenn es nach mir ging, hier gar nichts verloren hätte auf meinem Stand.
Okay, aber haben wir den dabei, den 9-Monatigen?
Den haben wir dabei, ja. Dann können wir dann
mal probieren. Wollen wir den mal probieren?
Ja,
den
wir probieren.
Gehen wir mal zwischendurch rein hier.
Aber du brauchst natürlich so einen Käse, weil natürlich auch Leute da sind, die haben dann kleine Kinder und was ja. weiß ich. Und die wollen den. Und die finden ja eigentlich auch einen blitzsauberen Käse. Der ist total ehrlich.
Mhm.
Ja. Der hat ein wunderbarer Schmelz.
Mhm.
Der ganz für einen Jungen eine sehr schöne Cremigkeit.
Also der hat schon ein bisschen was, nicht? Mhm. Also wie
alt ist er jetzt? Jung.
9 Monate.
9 Monate.
Mhm. Ja.
Er könnte ein bisschen mehr haben, gell,
Mensch? Ja, der würde ich jetzt mal sagen, so, der hat keinen Dampf, nicht? Der
genau.
hat so,
nein, das hat er überhaupt
nicht. Den würde ich jetzt nicht mir merken wahrscheinlich, aber wie du genau. sagst, so Jürgen, kleine Kinder und so weiter.
Aber
würde,
man, jetzt,
den, ja? würde man den zum Kochen nehmen? Oder bringt das nichts?
Ich weiß gar nicht, was man mit dem kochen sollte.
Hat zu wenig.
Ja. Genau.
Für Käsespatzen würdest du den nicht nehmen?
Nein.
Nein.
Nur altes Material.
Nur eher richtig ja. altes Material?
Ja. Okay. Also wir machen eine Käsespatzenmischung, eine fixfertige für die Leute.
Ach.
Da ist so zwischen 2- und 3-jährige Käse da drin.
Können wir darüber gleich nochmal sprechen, über die Käsespatzen?
Ja,
nachher.
Ja, gerne. Ja.
Danke.
Genau, aber den habe ich jetzt einfach mal mitgebracht, dass du mal siehst, wo die Basis ja. losgeht. Ich finde, das muss auch mal schmecken, was dann... wo es dann weitergeht und was die Käse dann können. Und das finde ich so, das finde ich schon sehr, sehr spannend, was eigentlich aus der weißen Milch, es ist ja alles weiß, die Milch ist ja, überall
ja.
gleich weiß, aber ob die dann von der Alpe kommt, wo einfach Kräuter, jenseits Kräuter wachsen, die du unten gar nicht kriegst und die Kühe, die das fressen, die geben eine komplett andere Milch als wie, ich sage mal jetzt irgendwie so eine norddeutsche Kuh, die 60 Liter gibt, so eine Alpkuh gibt 15 Liter. Aber halt
15 Liter ja, nur.
Aber Top-Qualität halt.
Top-Qualität. Und schmeckst du das, wo die steht?
Oh ja. Also wo sie steht. Also ja,
du weißt jetzt nicht mehr, aber genau. du mehr schmeckst, ob sie jetzt unten steht oder ob sie genau. auf der Alm steht. Oder
genau.
wenn sie in Norddeutschland stehen würde, würdest du ja. es wahrscheinlich gerade schmecken. Ja? Ja. Noch viel mehr.
Wenn du die Milch probierst, das ist vollkommen eine andere Milch.
Ja.
Die ist manchmal so süß, die Milch. Da oben mit den Kräutern und so. Und das ist halt so wirklich die Milch, mit der man solche charaktervolle Käse macht.
Nun ist ja zu Beginn der Saison die Milch anders als zum Ende der Saison oder als im Hochsommer. Wie geht man denn damit um? Denn dann wird ja auch der Käse anders, oder?
Genau. Ist ja ein Riesenunterschied, ob das ein warmes Frühjahr ist, ein kaltes Frühjahr, ob es noch Schnee oben hat, ob es verregnet ist oder sonst irgendwas. Aber es gibt immer so in dem Alpsommer, und das sind so 100 Tage im Schnitt, gibt es immer so eine Phase, wo einfach die besten Käse rauskommen. Und
ja.
wir sind da vielleicht ein bisschen mehr speziell, aber wir nehmen halt nur die besten aus der besten Phase. Und wir zahlen auch dementsprechend mehr. Wir zahlen 30% über Preis,
ja.
was ich sehr fair finde den Produzenten gegenüber, weil die werden leicht, sagen wir mal, unterbezahlt. Auch die Milch, wenn man denkt, was eine Milch wert ist, das ist ja ein Witz.
Ja.
Das ist eine Frechheit eigentlich. Ja. So eine Cola kostet das Fünffache, was ein Liter Milch kostet.
Ja, Wahnsinn, oder?
Genau. Und wie wertvoll so eine Milch ist.
Genau. Aber das ist dann ja eigentlich, das ist ja Bio, ne? oder?
Genau. Das ist natürlich jetzt oft im Gebirge keine zertifizierte Biomilch, aber wir gehen in der Regel noch eine Stufe höher. Wir haben am liebsten, und wir schaffen es noch nicht mit allen, aber wir haben am liebsten von behörnten Viechern. Und eine behörnte Kuh, also die eine Hörner ja. noch tragen darf, die gibt definitiv eine andere Milch wie eine hornlose.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was ist denn da der?
Diese Kristalle sind komplett anders, wenn du es am Mikroskop anschaust. Wenn du jetzt zwei Milchgläser nebeneinander stellst von einer behörnten
ja.
Kuh und von einer unbehörnten. Ja. Die auf der gleichen Wiese ist, da schmeckst jetzt keinen Unterschied.
Aha.
Oder auf der gleichen Wiese, oder halt auf der gleichen Wiese geht es halt, weil du kannst jetzt bloß von einer
Kuh
das trinken. Aber dann merkst du keinen Unterschied. Aber wo du einen Unterschied merkst, das ist dann beim Käse machen und beim Reifen vor allem. Und je älter der Käse wird, umso wichtiger wird diese Position vorne, wie gut die Milch war.
Okay, aber das heißt, wann schmeckst du denn, ob der Käse richtig gut wird? Wann weißt du das? Nun weißt du das, weil es von der Alm kommt,
genau.
von deinem Produzenten kommt. Aber wann weißt du denn, dass ein Käse richtig gut wird eigentlich?
Also ich sage mal so, ab 15 Monaten kann schon mal... kann ich mal davon ausgehen, da geht es in die richtige Reifephase dann.
Ja.
Da entstehen dann auch diese Kristalle, die man oft so wunderbar auf der Zunge hat. Und ab da kannst du dann sagen, wohin sich ein Käse entwickelt. Wir haben jetzt Gott sei Dank, und da kommt halt auch dieses Geschäftsgebaren von uns, dass wir aber relativ viel zahlen und diese Leute hofieren und die aber komplett dann für uns den Käse machen.
Ja.
Kommt da uns natürlich wieder zugute bei sowas.
Ja klar, also ich meine, die können sich auch weiterentwickeln, ne?
Genau. Und die interessantesten Senner, das sind die Hungrigen. Und die Hungrigen sind von Haus aus eigentlich schon mal die, die es nicht gelernt haben, diese Quereinsteiger, die nehmen alle Informationen von rechts und links mit. Ein Gelernter, der hat's ja gelernt, der weiß ja, wie es geht. Das hat der andere nicht.
Und durch.
Und so macht man es und anders nicht. Und deswegen haben wir eigentlich so, der Großteil sind unklammte Leute.
Du bist ja auch kein ausgebildeter.
Nein, null.
Was ist denn eigentlich der Ausbildungsberuf? Käser? Oder wie nennt man
das? Käsereifachmann.
Käsereifachmann.
Ja, oder Molkereifachmann, so sagt man. Und der Martin Rössle, das ist ja ein Gelernter, der hat dann auch in so einem großen Betrieb gelernt und für ihn war dann ziemlich schnell klar, er möchte in eine andere Richtung gehen.
Kein Industriekäse?
Nee.
Mhm.
Und der hat dann bei mir ein bisschen spioniert, wo ich so eine Führung gemacht habe.
Ach.
Und da habe ich schon gemerkt, der Typ, der...
Der fragt hier zu viel.
Der fragt mir zu viel und der schreibt mir zu viel auf.
Und dann und seitdem machst du auch keine Führung mehr, ne?
Nee. Das nicht, aber das war dann, da habe ich dann gemerkt, okay, da ist einer da, der ist hungrig und der hat Lust. Und den habe ich dann ein bisschen unterstützt, der wollte was Eigenes machen. Der hat dann ein eigenes kleines Lager gemacht und das Lager hat nicht funktioniert. War mir sonnenklar von Haus aus. Und dann habe ich ihn so langsam zu mir gezogen. Dann habe ich ihn zu 30% beteiligt und jetzt eben zu 50.
Ja, und das fühlt sich gut an. Ihr seid ein tolles Team. Ja. Ihr ergänzt euch gut.
Perfekt.
Aber wir waren ja vorhin bei dem jungen Sportler, ganz kurz, ne? Der im Sommertraining auf den Almen war und da den Käse mitgebracht hat.
Genau.
Wie war denn das dann? Also du warst in der Nationalmannschaft, in der Jugendnationalmannschaft und hast da dann den ganzen Trainingszirkus und so weiter mitgemacht.
Genau.
Und den ganzen Wettkampfzirkus.
Genau. Dann in die Juniorennationalmannschaft und dann sind wir so, und dann ist das Ganze so langsam ein bisschen so in die Doping-Geschichte.
Okay.
Und dann war ziemlich schnell klar, für mich ist das vorbei. Und was sehr hart war, ich war 23, ich war beim Zoll. Ich war vom Zoll abgestellt quasi.
Aber du warst ja quasi Profi.
Genau. Ich habe nichts anderes gemacht wie gespottelt.
Jeden Tag trainiert, jeden Wettkämpfe. Tag,
ja.
Wahnsinn.
Und du
hast gesagt, adieu.
Ja.
Aber bist aber nicht beim Zoll geblieben. Hast du überhaupt mal als Zöllner gearbeitet?
2 Tage.
Ah, ja.
Mehr oder weniger Einstellung, Ausstellung.
Da weiß einer, wie es geht.
Ne? Ja, unbedingt.
Und die an den 2 Tagen hast du Grenzpatrouille gemacht, so wie man sich das vorstellt?
Ja, einmal ja. Und da haben wir aber, da haben wir zu zweit, also wir waren beide in der Skimannschaft und da haben wir uns dann abgestellt und dann haben wir aber bloß die jungen Mädels halt kontrolliert, die uns gerade gefallen haben und die haben wir dann angehalten und die haben wir dann halt so mal geschaut, wo sie herkommen, wie alt sie sind und so weiter. Und hat man dann aber oben, der Vorsteher, der oben gehockt ist, der hat das dann ziemlich schnell gesehen und dann haben wir abmüssen, Dachboden und irgendwelche Blätter sortieren.
Und deshalb habt ihr es dann auch nur 2 Tage gemacht. Ne?
So ähnlich, ja, genau.
Also das heißt, du hast keinen großen Schmugglerring aufdecken können in deiner Zöllnerkarriere?
Nein, habe ich nicht. Nein. Also ich habe so viel Ahnung vom Zoll wie du.
Ja. Okay, null. Aber dann muss man ja irgendwann auf die Idee kommen. Und dann hast du dich daran erinnert, dass du gesagt hast zum Opa.
Genau, dann mache ich den Hochleistungssport mit dem Käse weiter. Habe ich aber dann nicht gleich. Ich habe dann den Hochtourenführer gemacht.
Okay.
Und habe dann sehr viel im Wallis unter gearbeitet. Matterhorn und die ganzen Berge da unten gemacht und da habe ich dann eine 6-köpfige Hamburger Gruppe geführt.
Okay.
So bin ich eigentlich dann nach Hamburg gekommen mit dem Käse.
Aber da hast du schon den Käse gemacht, oder wie? Oder?
Nein, noch nichts.
Aber das war denn deine Verbindung später nach Hamburg?
Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, da war das dieser Hunger als kleiner Junge und dann dieser Auslöser mit den Hamburger, die mich dann eingeladen haben nach Hamburg zu einem Bergführerfest.
Ja.
Ich habe keinen Bock gehabt, vom Allgäu nach Hamburg zum Fahren, das war für mich ein Horror. Und dann bin ich mit einem kleinen Laib Käse von einem Kumpel, der Käse macht, bei dem bin ich heute immer noch, oder?
Ja.
Wir arbeiten immer noch zusammen. Da habe ich so einen 10 Kilo Laib Käse mitgenommen und habe den verpackt und bin an die Autobahn gestanden und bin nach Hamburg gestoppt.
Nein.
Ja?
Achso, und der Käse war das Gastgeschenk eigentlich?
Das war das Gastgeschenk.
Nein.
Ja, soll ich das
so ist das gekommen.
Ja. Und ja, und dann? Und dann waren es, aber die meisten waren Lacto-Vegetarier, also kein Käse, keine Milch. Hm. Und dann war einer dabei und der hat gesagt, ich soll doch mit dem Leib, weil den brauche ich jetzt hier nicht aufschneiden, soll ich mit dem Leib auf die Isestraße und den da verkaufen.
Du, keine Ahnung, was ist Isestraße?
Null Ahnung. Und dann haben die mich da hingefahren und dann war auf dem, also ich habe keinen Platz kriegt natürlich für nichts, gar nichts.
Weil da muss man sich ja auch mal ein bisschen bewerben und so weiter.
Geht ja, genau. Nicht mal so. Aber ich bin halt dann mit dem Leib Käse, ich habe ja kein Messer, nichts dabei gehabt, gar nichts. Und dann hat mir so ein, der hat so bayerische Abstammung, der Aschauer, der ist auf dem Markt, der ist heute noch auf dem Markt.
Ja?
Jetzt ist sein Sohn auf dem Markt, ganz sympathischer. Und der hat mir dann eine kleine Ecke gegeben.
Nein. Und hast du dein Gastgeschenk dann, weil du es keiner haben wollte?
Genau.
Leck mich am Arsch.
Und dann bin
das
ich,
ist ja meine Story.
Und dann habe ich den Käse da hingelegt.
Ja.
Und dann ist so ein Typ gekommen, so ein typisch Norddeutscher halt, die bisschen größer, blond, sage ich jetzt einmal, oder so angeblondet, wie sie oft hier sind, hat gesagt, Junge, was hast du denn da?
Junge.
Ja. Der, wie schaut's aus?
Mhm.
Leib Käse. Was kostet denn der Kopf, hat er gesagt. Der Kopfkäse, weißt du, der Kopfkäse.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, 200 D-Mark muss man schon geben.
Ja.
Dann hat er mir 250 Mark in die Hand gedruckt, dann hat er gesagt, Junge, komm wieder, und hat den Käse mitgenommen.
Nein.
Ja.
Und weißt du, wer das war?
Der ist danach nur oft gekommen auf den Markt. Und irgendwann, ich glaube, der ist gestorben, ich weiß es nicht genau. Es ist nie mehr jemand gekommen.
War das auch schon so ein richtig großes Wagenrad?
Der hat nur 10 Kilo gehabt, so ein kleiner.
Auch nur 10 Kilo.
Ja, der ist
so für unter den Arm.
Also wir haben Käse im Lager, die haben 100 Kilo.
Wie viel?
Mhm,
wie kriegt ihr die denn gedreht und geschmiert?
Die haben wir schon auf einer niedrigen Ebene, aber die nehmen wir zu zweit und drehen sie um und
werden
sie
wieder geschmiert. Mhm. Welcher ist das denn?
Das sind die Emmentaler, die alten
Emmentaler. Die Emmentaler. Mhm. Wie alt werden die dann?
So im Schnitt 30 Monate.
30 Monate?
Ja.
Aha. So bist du nach Hamburg gekommen. Das heißt also, weil du...
Und ich habe aber gleichzeitig dann mehr oder weniger in Hamburg und in Freiburg angefangen. Mhm. Ich habe dann gewusst, ich will das machen. Bin dann zurück ins Allgäu und habe meinen Freund oder den Sender gefragt, ob ich mehrere Leib haben kann. Weil ich will nach Hamburg und Käse verkaufen. Und dann bin ich nach Hamburg und Freiburg gleichzeitig eigentlich.
Aber das war der junge Käse dann noch. Das relativ junger Käse.
Genau, der hat mir einen jungen und einen alten mitgegeben. Mit dem habe ich ja nichts gemacht.
Nee, der
habe ich fix fertig gekriegt von ihm. Und das war so unglaublich spannend dann. Und in Freiburg, da war mein ehemaliger Bundestrainer, der Georg Zipfel. Bei dem habe ich wohnen können, das war schon mal sehr gut. Ja. Damals habe ich ja kein Geld gehabt. Weißt? Das war ja nicht so, dass du da in Saus und Braus irgendwie daherkommen bist. Und dann war das natürlich eine tolle Sache, dass du da hast wohnen können. Und dann bin ich da auf dem Markt und dann habe ich mir so einen Stand gebaut, so einen Schlitten, so einen Hornschlitten, so einen alten mit einem Stand drauf und bin ich hier nach Hamburg und nach Freiburg gefahren.
Nein. Mhm. Deshalb die Beziehung zu Hamburg.
Genau. Weil
die wird wahrscheinlich auch niemals aufgegeben. Nicht?
Nein, also
das ist so.
Ja, ich kann es mir nicht vorstellen.
Naja.
Ich möchte ohne Hamburg nicht mehr sein.
Mhm.
Ich möchte hier nicht leben. Das wäre für mich, wenn du aus dem Gebirge kommst, geht es einfach nicht.
Ja.
Oder will man es auch nicht. Aber ich möchte es hier nicht missen.
Aber du kennst dich gut aus hier?
Ja,
ja, du hast ja schon ein bisschen was gesehen dann in den letzten, wie viel? 27 Jahren?
27 Jahre.
Ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn.
Und es sind Leute noch dabei heutzutage, die waren die ersten Kunden mit dabei, die sind heute noch am Stand.
Ja.
Schörlich.
Toll. Ja. Das heißt, in Hamburg seid ihr auf dem Markt jetzt, dann immer noch in Freiburg?
Münster.
In Münster?
Genau. Da wollte ich schon lange hin, da habe ich mal den...
Wie kommst du auf Münster?
Da habe ich mal den, ich glaube, der war der dritte Bürgermeister von Münster, den habe ich aufs Matterhorn geführt.
Ach so.
Der hat gesagt, wenn du jemals irgendeinen Platz suchst, auf dem Domplatz oder Münsterplatz, oder wie er heißt, ruf mich an, du kriegst immer einen Platz. Und ich wollte immer nach Münster. Hm. Es war einfach logistisch einfach nicht möglich, das war zu kompliziert.
Da ist aber, glaube ich, auch eine tolle Klientel in Münster, oder?
Ja, sehr, sehr schön.
Aber Thomas, sag mal, glaubst du denn an Zufälle eigentlich?
Hm.
Würdest du sagen, das war alles Zufall, dass du die Hamburger dort auf, was war das, Matterhorn?
Matterhorn, ja, genau.
Geführt hast, die dich eingeladen haben, du den Käse mitgebracht hast und dann den Käse auf dem Isemarkt. Ich meine, das passiert ja auch nicht
ungefähr,
oder?
Ich glaube, wenn du dem ganzen Zeit gibst, und von dem leben wir ja auch hier im Käselager, es hat ja kaum mehr ein Mensch Zeit, einen Käse 40 Monate alt werden zu lassen. wenn du dem Ganzen Zeit gibst und da gehört auch das dazu und keinen Druck machst und wenn du, also du musst schon was wollen, natürlich, oder musst eine Vorstellung haben, aber dann kommt das alles von selber. Und das habe ich gemerkt, also ich weiß schon, dass ich auf der Sonnenseite bin.
Ich meine, so eine Story, wieso hat das noch keiner verfilmt?
Ja. Ja, interessant. Also wir werden wahrscheinlich dieses Jahr im Sommer mit dem BR was Größeres machen. Und da haben wir ja, wir haben im letzten Sommer haben wir zwei Filme gemacht mit dem BR,
ja,
mit dem Schmied Max. Das heißt, Schmied Max und seine Welt der Milch.
Ja.
Genau, mit dem Otto Geisel, mit diesem Food-Verrückten, mit dem Deutschen. Und dann mit Bergauf, Bergab, das ist im Bayerischen so eine Bergsteigersendung und die haben uns dann im Gebirge begleitet. Und davor der Schmied Max, der ist ja so ein unglaublich neugieriger Mensch und der war dann bei uns im Lager. Und das hat so eine große Resonanz in Bayern gehabt und nicht nur in Bayern. Wir haben das auch hier dann öffentlich gemacht oder der Leute mit aufs Papier gestempelt, dass da was kommt und die haben das natürlich super gefunden. Und dann ist BR auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir uns vorstellen können.
Also BR muss man noch sagen, Bayerischer Rundfunk.
Bayerischer Rundfunk, genau.
Ja, ja. Für die, die nicht in Bayern leben, gibt es ja ein paar.
Ja, gibt es ein paar.
Also seid ihr schon richtige Promis in Bayern, oder?
Promis sind wir nicht, aber ich glaube, man kennt uns in der Szene schon. Ja.
Aber weil du sagst Szene, ne? Wie ist denn so die Affe? Nö-Szene. Wie ist so die Käseszene?
Ist, ja ganz
ist die überschaubar oder?
Die ist sehr überschaubar, aber wir haben, also gerade bei uns im Allgäu, wir haben nicht nur Freunde. Wir stellen ja eigentlich alles auf den Kopf.
Ihr macht ja alles anders, ne?
Und ja, genau. Und wir schauen auch nicht großartig rechts und links und was die anderen machen und wir schauen auch nicht, was der Nachbar verlangt, sondern wir machen unser Ding. Mhm. Und das machen wir bestmöglichst und wir machen dann unsere Preise, die für uns passen und vor allem auch für den Kunden. Ich glaube, wir sind nicht unverschämt. Mhm. Wir sind natürlich im höheren preisigen Segment, aber ich glaube, das ist der Punkt, warum wir auch bei vielen anecken im Allgäu gerade.
Okay.
Die Käse machen. Das Allgäu ist ja das Käseland in Deutschland.
Ja. Ist das so?
Ja.
Da kommt der meiste Käse her.
Ja. Ja. Mit Abstand,
ja. Ja gut, ihr seid ja ein bisschen anders. Ihr seid nicht Norm, nicht? Und dann verkauft ihr in Hamburg, auf den Märkten, steht in der Gondel.
Ne? Nee,
dann seid ihr nicht auf Größe ausgerichtet, sondern nur auf Qualität.
Genau.
Das aber ist ja auch komisch.
Aber nur das macht Spaß.
Ja, aber in der heutigen Zeit.
Ja, ich weiß schon.
Aber meinst du auch, dass wir so einen Wandel haben, gerade dahin?
Mit Sicherheit.
Ja? Ja. Also es fühlt sich so an, oder?
Gerade jetzt in der Zeit, glaube ich schon. Also dass die Leute wieder sich zurückbesinnen auf das, was wichtig ist. Ja. Und das sind keine 4 Auspuffhinder am Auto und Alufelgen, sondern das ist was Anständiges, Sauberes zum Essen. Und das merkt man jetzt gerade so, diese Essensszene, diese Foodszene, die ist schon sehr im Kommen. Und, und dann Qualität natürlich. Die Leute sind daheim, klar. Diese halben Ausgangssperren, was da gibt. Und die sind daheim gebunden und dann wollen sie aber auch was Gescheites essen.
Ja, also der Genuss und wirklich auch das bewusste Genießen. Und ich glaube auch dieses Einkaufserlebnis. Also auch wenn man bei euch ein bisschen länger stehen muss. Ich werde es morgen auf dem Isemarkt übrigens wieder ausprobieren, wie lange ich warten muss.
Ja.
Ich stelle mich ganz normal. Ich will nicht bevorzugt behandelt werden.
Also mir hat letztes Jahr ein ganz interessantes Pärchen gehabt und die sind gestanden und die haben gesagt, ungefähr 50 Leute waren vor ihnen und die waren aus dem Osten und die haben dann gesagt, wissen Sie, wann ich das letzte Mal so lange gestanden bin?
30 Jahre her.
Ja. Und das war schon berührend, sowas, wenn du sowas hörst. Und das ist natürlich schon, da merkst du schon, okay, du bist auf dem richtigen Weg, du machst schon alles richtig. Macht dann natürlich schon, weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber das macht dann schon stolz. Ohne Marketing, ohne alles. Und wir haben ja einen Schwur geleistet, wie Augustiner übrigens, die haben noch nie eine bezahlte Werbung gemacht. Augustiner Bier. Und ich habe zum Martin gesagt damals, wir zahlen nie für Werbung.
Habt ihr noch nie gemacht?
Noch nie. Gar nicht.
Ist alles nur Mund-zu-Mund-Propaganda?
Gut, wir sind in allen möglichen Zeitschriften drin. Jetzt war gerade der Gourmillon da. Ja. Die bringen ja die.
Das ist ja fast so viel wert wie der Foodtalker.
die bringen jetzt selber dann im März die erste Zeitschrift raus. Genau, und das, da bist du jetzt nicht drin, weil du blaue Augen hast oder ein toller Typ bist.
Das ist ja keine Werbung in dem Sinne, oder? Das ist PR. Ja, die kommen zu euch, genau, und interviewen, ja, euch, und die werden ja irgendwie auf euch aufmerksam. Genau. Und so wird man ja weitergereicht. Ihr beliefert ja auch, habe ich mitbekommen, auch ein paar Köche. Mhm. Jetzt letzte Woche habe ich, glaube ich, gerade oder kürzlich gelesen von Jan Hartwig, mhm, aus München, dass der geschwärmt hat von eurem Käse. Aber in München, kriegt man euren Käse überhaupt in München?
Ja, mittlerweile ja. Wir sind am Viktualienmarkt.
Ach.
Und genau, da sind wir.
Aber nicht ihr selber?
Wir wollten selber hin. Ja. Martin und ich, wir wollten am Viktualienmarkt, wollten wir einen eigenen Stand, den hätten wir auch bekommen. Es hat nur so ganz kleine Stände gegeben. Aber je tiefer, also wir haben gesagt, wir nehmen uns 3 Tage Zeit. Wir sind dann, je tiefer wir in diesen Viktualienmarkt eingedrungen sind, umso mehr haben wir Muffe gekriegt vor dieser ganzen Szenerie und vor diesem Aufwand und vor diesem Heckmeck, was du dann da machen musst.
Ist doch täglich, oder?
Der ist täglich, ja, genau.
Okay.
Und du musst auch täglich da sein. Also du kannst jetzt nicht 5 Tage zusperren. Und dann sind wir da so durchgelaufen und dann sind wir an einem uralten Käsestand vorbeigekommen. Casillos heißen die.
Ja.
Und da kommt die Frau daraus, die den Stand macht, die Besitzerin, und sagt, ja, mei.
Nee.
Und wir haben uns angeschaut, Martin und ich, und dann gesagt, mei, ich verfolge euch schon so lang.
Ach, Quatsch.
Und ich darf so gern mit euch zusammenarbeiten.
Ist das cool?
Ja, dann habe ich zu Martin gesagt, Martin, wir gehen jetzt in den Biergarten, ja, und trinken zuerst einmal 1-2 Bier und dann schauen wir mal, was wir daraus machen. Und mittlerweile sind wir mit der zusammen. Mhm. Wir liefern ihr den Käse, die hat einen ganz eigenen Stand für uns, einen ganz eigenen Platz für uns. Und das ist, jetzt sind wir quasi Viktualienmarkt.
Jetzt seid ihr da?
Ja, genau. Ah,
okay. Okay, aber ich meine, aber die auch erstmal zu finden, die euch, ich meine, die, das war ein ist
Zufall,
doch,
ja.
Aber ich sage nichts mehr, ich rede nicht mehr von Zufällen. Und
so sind wir auch an diesen Jan Hartwig hingestoßen, über den Otto Geisel. Otto Geisel ist ein wirklich vollkommen lebensmittelgetriebener Mensch.
Ja.
Der kommt aus Bayern, der war Sternekoch und der hat ein Hotel gehabt und hat jetzt so eine Lebensmittelakademie gegründet,
ja,
also
unglaublich.
Ich, was er macht. Und der macht zum Beispiel auch immer die Eckart Witzigmann Preisverleihung, die ist ja jedes Jahr. Das ist ja so einer der Lebensmittel Preisverleihungen. Und da waren wir dieses Jahr eingeladen und haben einen Vortrag machen dürfen in Bozen unter.
Oh ja.
Und da war auch Jan Hartwig und alle möglichen Sterneköche dabei und das war ein ganz, ganz tolles Treffen. Und da muss ich wirklich sagen, die meisten Sterneköche gehabt haben, das waren die coolsten. Das waren die leisesten von allen.
Ich sag's dir.
Ja.
Ich sag's dir. Ich habe ja einige vor dem Mikro gehabt. Ich finde, ganz, ganz tolle Typen.
Ja.
Ganz, ganz ehrlich.
Mhm.
Produktverliebt.
Ja.
Wenig bis keine Arroganz.
Ja, genau.
Sondern wirklich auf das Produkt fokussiert. Und da haben wir das natürlich, dass sie dann, also ganz, ganz viele sagen, ohne ein gutes Produkt kann ich gar nichts machen.
Ja.
Ja. Von dir kriegen sie ein gutes Produkt. Das heißt, dann habt ihr so ein paar von den Köchen, die ihr auch dann beliefert, oder?
Ja, wir haben natürlich, der Jan Hartwig ist für uns natürlich ein Segen, aber auch Fluch. Ja, muss man wirklich sagen.
Okay,
weil der ist so vernetzt.
Muss tapfer jetzt sein.
Nein, der Jan ist so vernetzt.
Ach so.
Und der hat, wahrscheinlich,
zu viel Promotion
wahrscheinlich haben die, ja, wahrscheinlich, ja, haben die so ein Netzwerk, die Sterneköche und so. Und wir kriegen jede Woche Anfragen von irgendwelchen Sterneköchen, aber wir sind gar nicht drauf aus. Für uns ist der Jan Hartwig natürlich in Bayern, ist das ein mega Botschafter für uns. Aber wenn wir jetzt in Düsseldorf oder in Berlin irgendeinen Sternekoch haben, das bringt uns nicht viel und das bringt uns nur Arbeit.
Ja.
Und von dem her ist es zwar ein bisschen schade, aber wir haben einfach eine ganz eigene Vermarktungsgeschichte.
Hört sich so an. Und habt ihr denn, ist denn euer Produkt begrenzt? Wie viel Käse, wie viel Laibe, wie viel Kilo
also
habt
wir
ihr
haben,
denn so bei
wir
euch
haben,
im Keller? Über den haben wir übrigens überhaupt noch nicht gesprochen.
Über den Keller? Ja, da reden wir gleich. Weil das ist eigentlich das Herzstück.
Ja, ja,
wenn
eben
das nicht funktioniert, ja, dann können wir...
Wir arbeiten uns da langsam ran. Und
genau,
langsam brauche ich auch noch mal so ein bisschen, also wir haben uns jetzt ja den Jungen.
Okay.
Also jetzt würde ich ja schon mal den nächsten gleich gerne
also
haben.
Pass mal auf, wir gehen jetzt mal so langsam in die würzigere Geschichte.
Ja.
Das ist jetzt das Herrgöttli.
Das Herrgöttli.
Genau. Wo weißt du, was Herrgöttli ist?
Nur, ich hätte es jetzt erstmal mit dem lieben Gott irgendwie zusammen in Verbindung
gebracht. Ja, wahrscheinlich ist die Verbindung da schon irgendwie da, aber Herrgöttli ist eigentlich im Alpengebiet, du kennst wahrscheinlich einen Pfiff oder einen Schnitt, vom Bier.
Das kenne ich.
Nur so ein kleines Bier,
ja, genau,
so ein, oder halbvolles Bier. Das ist so im Alpengebiet, nennt man das Herrgöttli.
Okay.
Herrgöttli, komm, wir trinken nur Herrgöttli.
Ich wusste gar nicht, dass man im Alpengebiet so kleine Biere trinkt.
zum Schluss, wenn man eigentlich schon gar keins mehr reinbringt. Also
wenn man schon aus der Tür raus
ist. Wenn man, genau, und sagt, Herrschaft, ich habe noch was vergessen.
Ach so.
Und dann
Schlüssel extra liegen gelassen. Ne?
Genau, wir haben auf der Seisalm, haben wir ja da, wo dann das Treffen war, haben wir dann wunderbar ein paar Herrgötzli getrunken. Und auf der Seisalm ist dieser Name entstanden für diesen Käse.
Der hat aber schon mal ein bisschen mehr Volumen.
Du merkst schon, der geht schon in eine viel gereiftere Richtung.
Der ist ja viel vollmundiger, cremiger, aber nicht irgendwie in irgendeiner Form ausgeprägt aggressiv. Genau. Der ist noch sehr mild, sehr gefällig.
Genau, und er ist immer noch jung, er ist 15 Monate. Und den bauen wir jetzt gerade auf. Und das Herrgötli macht übrigens ein Allgäuer in der Schweiz.
Den haben Sie da reingelassen?
Ja, mehr oder weniger. Das war so, glaube ich, mit Corona so das zweitgrößte Erdbeben in der Schweiz in den letzten 3-4 Jahren. Weil der hat eine Gruyère-Käserei übernommen. Du weißt, was Gruyère ist?
Ja, genau. Das ist, darf ja nicht jeder machen, ne?
Genau. Das ist eine, in der Sortenorganisation ist das so die Gruyère SA, die steht über allem, die macht die Werbung und alles. Die macht auch die Vermarktung und die nimmt auch die Käse und reifen die dann. Und der hat eine, also nicht, dass er eine geleitet hat, was noch nie ein Ausländer gemacht hat, sondern der hat gleich eine gekauft.
Das darf man überhaupt?
Ja, das war ein bisschen so eine zwiespältige Geschichte, weil der hat so eine total verfallene Käserei gekauft. Hat unglaublich Geld investiert.
Da hat eh keiner dran geglaubt, oder wie?
Genau, hat keiner dran geglaubt. Und in der Schweiz gibt es ja dann so einen Punktekatalog. Wenn du 20 Punkte machst, das ist das Höchste, was überhaupt geht. Und das schaffen in der Schweiz ein paar, also nicht viel im Jahr. Und der Typ aber, der junge Allgäuer, der Hanke Michael, der hat beim Bichelieu gearbeitet und das war der Gruyère-Käser überhaupt. Mhm. Also der hat die meisten 20 Punkte Käse gemacht und das war eine absolute Koryphäe. Bei dem war er 8 Jahre.
Okay, hat er alles mitgenommen.
Und diese Handschrift hat er vollkommen mit in die neue Käserei genommen, hat dann von der Gruyère SA ein richtig, richtig Batzen Geld gekriegt und mit dem kann er arbeiten. Mhm. Er muss dann 80% von seinem Käse abgeben und 20% macht er für uns.
Aber der ist jetzt von, aber das ist dann kein, ist das denn Gruyère oder nicht?
Nein.
Nee.
Der darf?
Ich dachte, der ist ein Gruyère, aber der darf sich so nicht nennen. Nein. Aber er schmeckt auch nicht wie ein Gruyère.
Nee, aber es ist keiner. Der hat viel mehr Fett drin. Der wird mit anderen Kultur, der hat 20% Gruyère-Kultur drin.
Da macht er, aber das darfst du. 20% anderes darf er machen, sagst du.
Genau.
Ne?
Ja. Und das ist halt für einen freidenkenden Käser, ist das, wenn du Gruyère machst, zu 100% Gruyère und den abgeben musst, du verdienst ja sehr gutes Geld damit. Aber frei bist du nicht. Richtig. Mhm. Und das ist halt bei ihm unglaublich, der hat diese Sicherheit von den 80%.
Ist ja auch cool eigentlich, ne?
Käst der Rest und das ist für uns ein Traum.
80-20 Prinzip, ne? 20% genau. Große Spielwiese.
Und diese 20%, da sind halt mir ganz dick drin. Mhm. Und das ist halt herrlich.
Welches ist denn der, auf den du am meisten stolz bist?
Eigentlich, es gibt einige, aber einer der ganz, ganz...
Eigentlich alle, ne? Magst du sie überhaupt aus den Händen geben? Magst du sie überhaupt verkaufen? So manchmal, im Gespräch habe ich jetzt so ein bisschen den Eindruck, eigentlich würdest du sie lieber alle behalten.
Nicht ganz, aber manche, die haben wir zum Beispiel hier in Hamburg unter dem Verkaufstisch.
Wie?
Da gibt es ganz wenig.
Ach so, ihr zeigt gar nicht alles.
Ja, prinzipiell schon, aber es gibt immer ein paar Leib, von denen es ganz, ganz wenig gibt und die wollen wir der Stammkundschaft. Was mich wirklich auf die Palme bringen würde, wenn ein Neuer kommt, der das erste Mal am Stand ist und weiß nicht, was er nehmen sollte und nimmt genau den Käse, was also so wenig gibt.
Alle, die zuhören, nur nach dem fragen, was unterm Tresen ist.
Genau.
Ja? Oder einfach um die Gondel rumgehen und von hinten mal reinschauen, ob da was liegt. So, jetzt haben wir den Trick aufgelöst.
Ja, da sind wir übrigens gleich beim Herrn Direktor.
Beim Herrn Direktor?
Der Herr Direktor ist in Hamburg entstanden.
Na klar.
Und zwar ist es genau um dieses Ding gegangen, den haben wir unter drin gehabt. Und dann kommt so ein Typ daher in der Früh, Anzug, Krawatte, zieht seine Krawatte noch gerade und sagt, ich bin der Herr Direktor, was haben Sie unter der Theke?
Nein.
Ich habe den noch nie gesehen am Stand, der war noch nie. Dem seine Angestellte hat gesagt, die kauft da schön Mai und du musst fragen, was er unter der Theke hat.
Ach so.
Und da habe ich zu ihm gesagt, also waren Sie schon mal hier und so? Und dann hat er gesagt, nee. Dann fangen wir doch am besten links an. Bei den Jungen und arbeiten uns langsam vor und gehen dann runter. Der ist dann ziemlich bald gestorben. Seine Frau ist gekommen. Und zu Ehren von ihm haben wir heute zu Martin gesagt, zu Ehren von ihm, wenn wir mal einen ganz speziellen Käse haben, der ist Herr Direktor.
Nein. Das ist der. Oh, ist das schön. Ja. Das ist ja eine tolle Geschichte.
Genau, dann probieren wir es gleich noch. Aber einer meiner Herzensangelegenheiten ist die schwarze Mamba.
Ja, die ist aber auch schwarze Rinde.
Genau.
Ja, das sieht auch aus wie ein alter Buchrücken, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Oder?
Ja, ja.
So richtig schon häufig gelesen. Direkt.
Dann probieren wir jetzt
viel gelesen.
Genau, und das ist die schwarze Mamba ist entstanden bei einem Sender.
Bitte schön. Dankeschön.
Der ist entstanden bei einem Sender, der. Also dieser Käse wird nicht abgerammt. Der wird aus der Vollmilch gemacht. Mhm. Also normal wird der Käse gemacht aus der Abendmilch. Die lässt man stehen über Nacht. Ja. Die rammt dann auf. Das ist die Sahne. Die wird dann abgeschöpft in der Früh. Dann kommt die frische Morgenmilch dazu. Die wird dann umgerührt. Und dann kommt Lab und Cultura dazu. Mhm. So wird Käse gemacht eigentlich. Bei dem hat einen Versuch gemacht einmal und hat diese Vollmilch genommen und hat große Laib gemacht und der hat viel zu warm gereift, der hat bei 15, 16 Grad gereift und der ist dann nach 6 Monaten ist der total hinten ausgefallen. Und dann haben wir zu ihm gesagt, er soll einmal ein paar machen, mit und des Bodens ins Kaltlager bei 10 Grad. Und hat er gesagt, nein, das macht er nichts, der wird nichts und so weiter.
Also genauso gemacht, nur bei anderen Temperaturen
genau.
Dann.
Mhm. Genau. Und dann haben wir den gereift bei uns und haben den 2 Jahre liegen lassen. Was für den nie kein Ding war, dass er das überhaupt überlebt. Und dann haben wir, und jeder Käse hat da oben so eine Plakette. Mhm. Das sieht man jetzt nirgends, aber der hat eine Plakette.
Kann ich noch ein Stück? Ich habe schon. Ich will ja.
Ist der nicht herrlich?
Der hat so eine, also so eine ganz besondere Würzigkeit.
Ja.
So, also eine Tiefe.
Ja. Und der hat so eine, und der hat so eine ganz tolle Säure, ne? So eine fruchtige Säure. Mhm. Auf jeden Fall sind wir nach 2 Jahren zu ihm gegangen und haben ihm ein Stück Käse von dem mitgebracht. Und haben zu ihm aber gesagt, der Käse ist nichts geworden, war klar. Und wir haben jetzt einen gefunden, der macht ihn genauso wie du, haben wir ihm gesagt. Und hat er den probiert und hat er gesagt, boah, das ist aber ein Profi. Das ist ein absoluter Vollprofi, was er gemacht hat. Und dann haben wir ihm die Plakette freikratzt. Mhm. Und da kannst ja du erkennen, wer ihn gemacht hat.
Ja.
Dann sind ihm die Tränen untergelaufen.
Oh.
Und seitdem wird die schwarze Mamba nur für uns gemacht.
Mm.
So ist das entstanden. Und deswegen ist das so. Und der ist ein ganz toller Käser und der wollte eigentlich schon aufhören. Und dann hat er gesagt, und da kommen diese 2 Verrückten aus dem Allgäu.
Aber das sind doch die Geschichten, oder ja. Thomas? Ich meine, da lacht doch das Herz, oder?
Ja, und mit dem arbeite ich schon ewig zusammen jetzt.
Nun, hast du ja gesagt, das ist für dich toll, wenn du deinen Kunden auch gegenüberstehst und siehst, wer dein Produkt kauft. Das ist für dich ja ganz wichtig. Aber du kannst diese ganzen Geschichten ja gar nicht erzählen. So viel Zeit ist ja gar nicht.
Ja, das ist dann oft ein bisschen so das Problem, weil die Leute, die wollen was erhaschen. Die wollen ja ein bisschen so ein entweder Urlaubsfeeling oder die sind wirklich interessiert, was da passiert. Mhm. Und seit denen Filme noch viel, viel mehr, weil das haben sehr viel gesehen.
Ja.
Und die sind wirklich neugierig, was wir da machen, was wir da bewegen.
Aber und, ja, das ist ja aber so, das hatten wir eben schon, ne, dass die Leute sowieso mehr wissen wollen, wie es auch entsteht. Und
ja, genau.
Scheiß auf Biosiegel, sagen wir jetzt mal. Wir sagen nicht, dass Biosiegel unwichtig ist, aber wenn ich diese Geschichte höre, dann brauche ich es nicht.
Ja,
ja?
Das aber, ist genau das. Und das ist dann auch, und warum die Leute es so wissen wollen. Und jetzt hat immer mehr von unserem Lager, und jetzt sind wir mal beim Lager,
ja,
was eigentlich unser Herzstück
Danke,
ist.
Danke, dass du die Gesprächsführung übernommen hast.
Was unser Herzstück ist, weil wenn aus diesem Lager nichts Gescheites rauskommt, dann können wir hier der Große machen in Hamburg, dann können wir auch nichts Gescheites verkaufen. Und die Kunden, die wir haben, die wissen sehr, sehr genau, was wir für Qualität haben.
Mhm.
Und wir kriegen ja die Bestätigung immer wieder, weil die kaufen ja dann woanders, wenn wir nicht da sind und kommen aber immer alle wieder so zurück, oder immer alle, aber die kommen zurück und sagen dir dann auch, wie es genial ist.
Also in Hamburg seid ihr ja nur 14-tägig.
Genau.
Ja. Und in Münster und so weiter auch? Und
na, da sind wir jede Woche, aber das sind wir nicht, das macht ein Hamburger. Also das macht ein Münsteraner, der lang in Hamburg gewohnt hat und der zu mir dann einmal gesagt hat, ja, wir sehen uns jetzt nicht mehr so viel, weil er zieht wieder zurück nach Münster. Und dann gesagt, was machst du? Ja, dann gesagt, dann machst du für mich den Marktstand in Münster. Und das macht er jetzt.
Aber auch das ist ja wieder so eine Geschichte, die so entstanden ist. Du hast ja nicht eine Annonce aufgegeben
und
hast gesagt, ich suche jemanden, der hier Markt für mich machen kann, sondern es ist entstanden.
Weißt wenn du das nicht brauchst zum Leben, ich hätte es ja in Münstermarkt nicht braucht zum Leben, aber das ist eine super, super schöne Bereicherung und gerade, weil ich da ja immer schon hin wollte.
Ja, das ist
ja. Und so ist das jetzt entstanden.
Hey, kannst du Coaching-Kurse eigentlich?
Ja, genau, ja, das wäre
was für mich. Wenn du jetzt vielleicht ein bisschen, nee, aber wird sich jetzt ein bisschen was ändern, jetzt durch die Anteilsverschiebung da bei euch, dass du mehr Zeit hast, weniger Zeit hast, anderes machst?
Es wird sich ein bisschen was verschieben, ja. Ich wär weniger arbeiten. Ich bin jetzt dann 54.
Och, du Armer.
Ja, ich möchte mal raus und ich gehe gerne in meine große Spielwiese auf die Seisalm.
Ja.
Das ist da oberhalb von Bozen, so eine Hochalm.
Ja.
Und da bin ich gerne in der Hütte. Und mein Neffe kommt im Herbst dazu. 24 Jahre, unglaublicher Typ. Eigentlich, der hat alles das, was ich habe, das noch einfach noch sinnlos Energie.
Und hat er auch Liebe zum Käse?
Unglaublich. Ja. Der studiert gerade Lebensmittelverpackungstechnologie.
Okay.
Und also das geht schon alles in die Richtung. Und dann ist von Martin noch der Bruder dabei. Der wird Familie. Auch mit einsteigen. Genau. Und das ist für mich jetzt eine richtig schöne, geschmeidige Geschichte. Aber das funktioniert alles nur, weil alle auch im Lager so extrem dabei sind. Mhm. Und das Lager, das ist wirklich, das ist das Herzstück.
Du musst es nochmal erzählen. Also das Lager, das ist...
Das ist ein 200 Jahre alter Gewölbekeller, der 130, 140 Meter in der Hangneige. Mitten in der Stadt, in Kempten. Ist eine Kleinstadt mit 70.000.
Ja.
Und das war vom Allgäuer Brauhaus, war das ein Eislager. Und dieses Eislager, also damals vor 200 Jahren hat man ja Eis
gemacht. Ging es ja nicht anders, musste genau, man irgendwie...
da hat niemand was zum Kühler gehabt.
Im Winter das Eis da rein.
Genau, im Winter das Eis da rein. Und die waren komplett voll, die Keller. Und jeder Keller hat 220 Quadratmeter und 7 Meter Höhe, Rundgewölbe.
7 Meter Höhe?
Genau.
Und die dann, macht ihr jetzt voll?
Nee, die machen mit voll, weil die machen es zwar alle voll,
ja.
Aber wir haben das ziemlich schnell gemerkt, dass ein bestimmtes Volumen eine bestimmte Menge Käse verträgt.
Ja, natürlich.
Und da brauchst du aber Feeling und da musst du die ranarbeiten.
Wie viel Probiererei ist da bloß dabei, bis man dann weiß, wie es richtig geht? Habt ihr da viel, ist da auch viel in die Grütze gegangen? Ist da auch viel nichts geworden?
Ja, ja? Glaub mir, ich habe viel geblutet.
Ja.
Ja, aber das gehört dazu.
Ja.
Und für uns geht es immer darum, wir wollen dann irgendein Produkt, das kein Mensch hat.
Ja.
Herrgöttli hat kein Mensch.
Nee.
Und was da noch draus wird, das ist ja jetzt erst im Anfangsstadion.
Ja.
Und das ist für uns dann eben ganz wichtig, mit dem Produkt dann so zu arbeiten, dass auch hinten raus einfach ein komplett anderes Produkt entsteht. Und das ist halt in diesem Keller, der hat 100% Luftfeuchtigkeit.
100%?
Die merkst du aber nicht bei 10 Grad.
Ich wollte gerade sagen, wie lange kannst du, da kannst du ja gar nicht so lange drin arbeiten.
Doch, das kommt dir nicht vor wie 100%, na, weil es plus 10 Grad hat. Wenn es jetzt 15 Grad hat, dann regnet es vor der Decke. Aber das tut es dann nicht. Und deswegen sind auch unsere Käse im Alter komplett anders wie alle anderen Käse, weil ein Käse trocknet in der Regel aus.
Ja.
So, und jetzt sind wir beim Lager. In einem hochprofessionellen Lager, wo gekühlt, geheizt, luftbefeuchtet wird, was übrigens jedes für sich ein Chaos ist, weil du musst immer an einem Rädler zurückdrehen, dass du wieder an
den Ausgangspunkt kommst. Das sagt ihr ja nicht, ist ja immer gleich.
Genau, das gibt es bei uns nicht. Aber in einem professionellen Lager muss man eigentlich den Käse schmieren, dass er nicht austrocknet.
Ja.
Das müssen wir nicht. Wir haben so viel Luftfeuchtigkeit drin, wir müssen den Käse schmieren, dass er keinen Fehlschimmel kriegt.
Okay, dann werden die Käse auch unterschiedlich geschmiert?
Die werden unterschiedlich geschmiert, genau, oder? Aber ja. Im Groben und Ganzen werden sie geschmiert mit einem klaren Wasser, mit einem Lösenhaller Salz aus Göttingen.
Okay, das kennt man ja.
Eines der besten Salze weit und breit. Und mit einem ganz krassen, säurehaltigen Riesling, der einfach gut für die Rinde ist.
Okay.
Genau. Und dann nur ein paar kleine Sachen, aber die erzählt man jetzt noch nicht.
Das ist Betriebsgeheimnis.
Ja. Genau.
Aber das muss man ja auch erstmal rausfinden.
Genau.
Und du schmeckst es ja nicht mal. Ich kann es ja nicht mal sofort feststellen. Ich kann es ja erst Monate später feststellen, ob das, was ich gemacht habe, auch wirklich richtig war.
Genau. Im Prinzip ist so, dass dieser Wein oder was du immer da drauf tust, dass dieser nicht in den Käse eindringt.
Mhm.
Der Käse spricht schon für sich selber.
Aber es bewirkt ja trotzdem was.
Genau. Aber die Rinde ist Thema.
Ja, ja.
So und so ist die Rinde.
Bist du denn von Haus aus ein geduldiger Mensch?
Ich bin geduldig geworden.
Ja?
Und zwar,
durch den Käse oder wie?
Ja, durch den Käse. Und zwar an dem Tag, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich mit einem Freund unterwegs war mit dem Fahrrad und da ich noch gar kein Lager gehabt habe. Und ich war in der Schweiz bei einem alten Senner und der hat gesagt, wenn du jemals was Gescheites machen willst, such dir ein Naturgewölbelager.
Okay.
Da waren wir beim Radeln da, ein Oberstaufender. Und da habe ich gesagt, du, ich suche irgendwas, irgendein Lager, der die mitten in Kempten suche. Da habe ich gedacht, da weiß er schon was. Da hat er früher als Kind gespielt. Ja. Da sind wir sofort nach Kempten geradelt. Ja. Sind da unten hin, da war das dann das große Tor, so ein großes Holztor. Ja. Und dann haben wir draußen gefragt, wem das Lager gehört. Und dann haben sie gesagt, ja, das gehört den Klosterweiber da oben. Und das waren 13 Klosterfrauen.
Den Klosterweibern?
Ja, ja, so haben sie gesagt.
Die Klosterweiber.
Auf jeden Fall sind wir hinauf und dann hat es geheißen, wir sollen uns an die Schwester Johanna wenden. Ja. Die war 45 damals und die nächste ältere war, glaube ich, sagen wir mal 75.
Oh ja.
Und dann nach oben ist das schlagartig nach oben gegangen. Auf jeden Fall mir hinauf und ich war wirklich, ich habe vibriert, ich wollte in dieses Lager rein, ich wollte sehen, was da drin ist. Und dann habe ich da in dem Kloster diese Flügeltür aufgerissen und bin rein und da ist so eine 1,50 Meter hohe Klosterfrau oder Oberin war dann da und die habe ich dann schon fast angeschrien. Da ich gesagt, ich brauche geschwind Schwester Johanna.
Ja.
Geschwind heißt also schnell.
Ja, ich weiß.
Ja. Und dann hat sie gesagt, geschwind, schon gleich gar nicht.
Ja. Okay.
Und die hat mich so runtergeholt. Die hat mich so runtergeholt. Die hat mich so runterbremst. Und dann ist die losgelaufen, halt wirklich im Schneckentempo. Und dann denkt, ich muss sie zur Schwester Johanna tragen, schleifen, ziehen, irgendwas. Und dann ist die Schwester Johanna gekommen und die ist vielleicht in einem kleinen Takten schneller gekommen, aber auch nicht wirklich. Die haben Zeit.
Ja.
Und das haben sie mir ganz, ganz schnell gelernt. Und wenn du in das Lager reinkommst, weil in dem Lager, da funktioniert ja kein Handy, nichts, gar nichts. Da geht ja gar nichts.
Ja, das ist tief drunten.
Das hat ja fast 10 Meter Dicke oben drüber.
Da habt ihr überhaupt null Temperaturschwankungen wahrscheinlich,
gar
oder?
Gar nicht. Im Sommer wie Winter ein halbes Grad.
Oh, das ist viel.
Ja, das ist viel. und dann sind wir mit der Schwester Johanna da rein. Und wirklich, aber auch in dem Tempo sind wir da rein. Und das war für mich dann so. Und immer, wenn ich ins Lager gekommen bin, dann hast du die Türe zugemacht, dann mal...
Ja.
Und da drin, da hörst du nichts, gar nichts.
Andacht quasi. Ja.
Und das ist heutzutage ein Segen, wenn du mal einen schlechten Tag hast oder was, gehst einfach 3-4 Stunden ins Lager und schmierst für dich ganz alleine dahin und dann wirst du so ruhig und dann wirst du so und da kannst du überlegen und denken und das ist für mich eines der schönsten Arbeiter. Auch wenn wir jetzt halt 4-5 Leute haben, die das Lager mitschmieren, weil da liegt mittlerweile so viel, es liegen fast 2000 Laib Käse.
2000? Ja.
Und von allen Größen, die kleinsten sind 4, die größten 100 Kilo.
Und 100?
Ja, das sind die alten Emmentaler, 30 Monate alten Emmentaler. Und
Den habe ich noch nie gesehen bei euch auf dem Markt. Den Emmentaler, doch? Ich bin kein Emmentaler Freund.
Ja, ich auch nicht.
Aber nee, der ist mal. Probieren, Stichwort.
Ah, probieren, okay. Wir waren die da schwarze war Mamba, haben wir durch, gell?
Ja.
Dann probieren wir jetzt einmal der Herr Direktor. Der Herr Direktor ist ein ganz interessanter Käse. Wir haben einen Hauskäse, der heißt Jamai.
Ja, da sehe ich aber schon die Kristalle.
Genau.
Oder?
Ja.
Ja.
Die hat der auch ganz leicht, aber sieht man nicht ganz so, weil das aus anderem Milch gemacht ist. Und den muss man wirklich vorne auf die Zunge so zergehen lassen. Auch der schmilzt. Der schmilzt hier wunderbar auf der Zunge.
Das denkt man jetzt zuerst nicht. Aber dann kommt er auf Temperatur. Habe ich schon gefragt, was die bessere Temperatur für den Käse ist? Zum Konsumieren?
Eigentlich so wie jetzt, wenn du den Käse aus dem Kühlschrank tust. Also am idealsten ist er im Kühlschrank. Die meisten haben ja keinen Naturgewölbekeller. In der Regel.
Selten.
Und auf der Heizung eignet er sich auch nicht so gut. Also im Kühlschrank, in dem ganz speziellen Papier. Wir haben ein eigenes Papier machen lassen. Wir haben 18 verschiedene Papiere ausprobiert. Eins katastrophaler wie das andere für uns. Und dann haben wir uns ein eigenes machen lassen. Und in dem Papier, das ist einfach begnadet für den Käse.
Und was ist das Besondere daran?
Das funktioniert eigentlich ein bisschen wie Gore-Tex.
Aha.
Also,
okay.
Genau. Und das ist so eine ganz hauchdünne Beschichtung. Und außen eine Mikro, wirklich, die ist so dünn.
Ganz fein.
Alu, genau.
Aber hat nichts mit einer dicken Alufolie zu tun.
Gar nichts, überhaupt nicht. Aber merkst du diesen Schmelz jetzt?
Ja, super.
Doch gewaltig.
Das hätte ich eben überhaupt nicht gedacht, als ich den so...
Und weißt du, wie alt der Käse ist? Der ist jetzt 26 Monate.
Das
ist für so eine Art Käse. ist das unglaublich alt schon.
Aber der ist ja trotzdem ist er ja weich und der hat so was Liebliches.
Genau. Und der ist jetzt nicht vordergründlich.
Aber auch ein bisschen Frucht, ne?
Genau. Der ist nicht vordergründlich Räß, sagt man bei uns im Alpengebiet.
Wie sagt man?
Räß. Räß ist dann, wenn es so britzelt, brennt.
Ja.
Also wenn es hinter am Gaumen brennt, dann weiß ich, da stimmt was nicht.
Okay, haben wir sowas dabei mit britzelt brennt?
Nee. Gibt es bei uns nicht.
Na ja, gut.
Machen wir nicht. Bringt nichts.
Mm.
Genau. Und wo haben wir jetzt gerade standen? Wir kommen immer vom 100 Stand.
Ja, das ist ja, also,
aber
kann ich denn, dafür würdest du mich denn verurteilen, wenn ich den Käse zum Überbacken nehmen würde? Einen von deinen Käsen?
Nö. Was, Dopa hat immer gesagt, was gut gibt was Gutes und der Glump bleibt der Glump.
Aber nochmal zurück zu den, wie sagt ihr, Käsespatzen oder Käsespätzle?
Käsespatzen. Käsknöpfler, sagt man bei uns im Allgäu.
Käsknöpfler, ja. Genau. Kannst du uns die mal eben machen? Sag mal, wie man die macht.
Also prinzipiell ist es eine ganz einfache Geschichte. Ein gescheites Mehl, ein wunderbares Mehl, ein bisschen Grießmehl, was sehr gut ist, ganz wenig, vielleicht so 10% Grießmehl.
Ja.
Und der Rest, die meisten nehmen ein Weizenmehl, ich nehme ganz gern Dinkelmehl.
Ja.
Und Bier muss rein.
Bier?
Ja.
Besonderes Bier?
Bier macht es fluffig, nö, ein helles Bier.
Ja gut, durch die Kohlensäure und so weiter.
Genau. Bisschen was, so ein halbes Ding und der Koch sollte auch was haben.
Immer.
Dann nimmt dann den Rest.
Immer.
Klar. Und dann genügend Eier, gescheite Eier.
Mhm.
Wir nehmen immer gern von einem Demeter-Betrieb Eier, weil ich einfach was Richtiges will und nicht zu wenig. Salz, Pfeffer rein. Und das war's schon mal für den Teig.
Und den Muss Teig, der stehen eigentlich oder den, kann der sofort verarbeitet
werden? Nein, der kann ein bisschen stehen, 10 Minuten, aber der sollte nicht ganz glatt sein. Der soll es ein bisschen Blasen werfen.
Mhm.
Und dann ist er perfekt. Und dann halt, es ist im Endeffekt eine ganz, ganz einfache Geschichte, der Käse ist auch so.
Was schneidest du, wenn die denn, die kommen ja ins heiße Wasser dann, ins kochende Wasser. Nimmst du dafür so eine Reibe, so eine Spätzlereibe oder schneidest du die vom Brett runter?
Nein, ich nehme eine Spätzlereibe.
Ja.
Also das vom Brett runter, das ist schon, das gibt dann ziemlich große Stückchen und kleine Stückchen. Mhm. Alles kann man machen. Meine Oma hat das super kennen vom Brett runter, das war wie ein Maschinengewehr. So ist das runtergegangen. Ich habe es dann selber mal probiert, es waren einige Holzstücke auch mit drin. Weil man es einfach nicht im Griff hat.
Ja.
Man kann das auch nicht mehr, sowas. Aber ich mache ganz gern die Spatzen vor, tue sie vom kochenden Wasser raus in ein warmes Wasser, dann ziehen sie sich zusammen und dann lasse ich sie kalt werden.
Okay.
Und dann schwenke ich sie irgendwann am Abend oder am nächsten Tag in der Pfanne ganz leicht, also nicht anbraten, sondern schwenke in der Pfanne und dann kommt der Käse drüber.
Und
dann wirst du sehen, was das für andere Spatzen gibt, weil dieser Käse nicht eine direkte Verbindung eingeht und es gibt keine so eine Masse.
Der klumpt nicht?
Nee, und du brauchst keinen Bruchteil von Käse. Und was für mich ein Horror ist, man sagt immer, Kässpatzen müssen Fäden ziehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, ja, natürlich.
Horror.
Tun sie nicht.
Wenn ein Kässpatzen Fäden zieht, dann ist eigentlich ein junger Käse drin und der hat nichts zu suchen.
Ihr habt dafür eine extra Mischung?
Wir machen eine extra Mischung, gell? Für unsere Leute schon parat.
Ja.
Die Haudegen machen das natürlich selber, ist klar. Und die was Gescheites wollen, die kaufen einen richtig alten Käse, einen 30, 35 Monate alten bei uns. Interessante Geschichte, du brauchst ja keinen Bruchteil von einem alten Käse wie von einem jungen. Also wenn jetzt einer da anfängt, wirtschaftlich zum Rechnen, dann ist er ganz schnell beim alten Käse und der hat auch noch einen Geschmack.
Ja, der muss ja auch ein bisschen Aroma, sonst schmeckst
richtig,
du den
genau.
ja auch kaum.
Ja. Und wir machen nur Hartkäse, naja, also da kommt kein irgendwie Romador oder Weißlack oder was die Leute mit reintun. Sowas tut man mit Nein, wenn man keinen alten Käse hat.
Okay.
Und dann machen wir halt Zwiebeln mit Fenchel.
Zwiebel mit Fenchel geröstet.
Genau. Und vor allem.
Und noch ein Kräuter drauf oder braucht man nicht?
Na,
Schnittlauch
nur,
oder sowas?
Oder Salz, Pfeffer.
Sonst nur Salz, Pfeffer.
Ja. Und dann halt die Mischung machen und vielleicht noch ein bisschen Spatzenwasser mit dazu, wenn man hat.
Okay.
Und das war's dann schon.
Und was trinkt man dazu? Bier. Ja, das Bier muss ja weiter trinken, nicht?
Ich trinke gerne Bier, ja. Und ich trinke aber auch gerne mal einen Schluck Weißwein dazu.
Mhm. Herrlich. Ja. Herrlich. Aber haben wir noch einen über? Müssen wir noch einen?
Ja, wir haben jetzt noch einen. Wir haben jetzt. Okay. Mhm. Der ist jetzt übrigens 29 Monate.
Er hat jetzt auch nochmal wieder eine andere Rindenfarbe auch, ne?
Genau.
Die Salzkristalle sieht man?
Die Salzkristalle hat man, genau. Das ist keine Salzkristalle.
Die hat eine dichtere Konsistenz irgendwie, finde ich, habe ich das den Eindruck? Nee, am Anfang nur.
Nee, der ist dichter wie der, weil der wird aus einer entrahmten Milch gemacht.
Ja.
Genau.
Wie heißt der?
Das ist unsere Alpselektion.
Alpselektion.
Genau. Alpselektion sind 3-4 verschiedene, von denen, wo es ganz, ganz wenig gibt. Mhm. Die selektionieren wir aus und aus denen machen wir Alpselektion. Der steht jetzt morgen auf dem Tresen, weil da haben wir 2 große Laib dabei.
Mhm.
Aber merkst du auch wieder den Schmelz?
Was schmecke ich? Da schmecke ich aber irgendwie sowas.
Ich finde, da ist ein bisschen so eine südländische Frucht dabei.
Ja?
Mhm. Ja.
Südländische Frucht? Mhm. Ja. Wir schmatzen hier vor. Naja, ist egal. Also, ich fange jetzt wieder von vorne an. Mit dem Kosten.
Jawohl.
Ist das noch so, Käse schließt den Magen und Käse zum Ende? Oder?
Ja, ich bin ja da ganz anders gepolt. Ich mag ja hinten raus keinen Käse.
Nee.
Wenn wir uns irgendwo treffen,
ja,
da bringe ich meistens dann irgendwelche Stückler Käse mit. Ja. Und das ist einfach mal die Eröffnung von allem.
Mhm.
Und da gibt es dann ein Brot dazu, wie das hier vom Gau ist, das ist ja wunderbar.
Ja.
Gibt es dann ein gescheites Brot dazu und einen Käse und dann ein Bier.
Mhm.
Und dann
brauchst du doch auch.
Nein, und dann geht schon mal alles in die richtige Richtung.
Ja. Braucht man Butter zum Brot und zum Käse? Eigentlich auch nicht, ne?
Schöne Butter, ich gebe dir morgen mal eine Butter mit.
Ja, habt ihr
Butter? Eine Rohmilch-Sauerrahm-Butter.
Ja?
Da fällt dir nichts mehr ein. Da siehst du auch mal die Unterschiede, was eine Butter kann.
Ja.
Weil die Butter, was heutzutage zu kaufen gibt, ist eine total geklärte,
brauchen wir nicht drüber zu reden. Butter.
Viel mehr braucht man nicht. Aber ich finde, der Käse ist zum Eingang wunderbar. Hinten aus brauche ich keinen Käse mehr, weil der macht mich dann zu.
Der macht dann zu, ne?
Genau.
Gibt es einen Tag für dich, wo du keinen Käse isst?
Wenig.
Ja?
Wenig bis gar keinen Tag.
Mhm. Wie lange hältst du es ohne Berger aus?
Ich halte es... wie soll ich sagen, ich halte es schon eine Weile aus, aber am liebsten bin ich dann zum Beispiel auf Sardinien oder Korsika,
mhm,
wo ich dann wirklich das Meer und das Gebirge habe.
Ja. Sag mal, Sardinien ganz kurz. Mhm. Dieser Käse mit den Maden drin, hast du den schon mal probiert?
Ja.
Ja, und?
Ja, da brauchst einen guten Tag, wenn du den probierst. Geschmacklich wunderbar.
Ja.
Wunderbar, wirklich so unglaublich voll und
aber ja, die Maden sind nicht mehr drin, oder?
Doch, doch.
Ah ja, gut.
Die sind drin. Also am besten, du probierst sowas oder besten, du machst Augen zu und probierst das einmal. Ja. Am besten, du weißt es gar nicht. Wenn die Maden siehst, das ist schon sehr, sehr speziell. Aber Maden ist ja nichts Schlechtes.
Nö.
Absolut nicht. Aber eine große Geschichte, finde ich, bräuchte es nicht jeden Tag und auf dem Stand schon gleich gar nicht.
Wie laufen sie schon wieder, die Maden?
Genau.
Geht ihr mit eurem Käse denn auf irgendwelche Ausstellungen, Wettbewerbe und so was?
Na, gar nichts.
Gar nichts.
Für uns ist ja so, es gibt ja sehr viele Prämierungen, Käseprämierungen. Da sind wir ganz, ganz weit weg. Wenn jemand einen prämierten Käse hat, interessiert uns ganz wenig.
Hm. Ihr wollt da gar nichts zu tun haben?
Nee, weil die Besten der Besten, die geben eigentlich nichts ab.
Ah.
Und du musst einer Prämierung, musst einen Leib Käse abgeben und so.
Mhm.
Und die eh schon nichts haben. Also für mich gehen die Besten der Besten gar nicht auf Prämierung.
Okay. Muss man auch erstmal wissen, ne?
Ja, ob jetzt das dann so ist oder nicht, das sei dahingestellt, aber das ist halt unsere Philosophie.
Und das ist eine ganz eigene. Und die Philosophie heißt, guter Käse braucht ganz viel Gefühl und ganz viel Zeit. Und tja, das haben wir heute mitbekommen. Das war sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ganz toll, dass du hier warst. Und ich hoffe, auch wenn es ja nicht öffentlich ist, der Keller bei euch, dass ich, wenn ich bei euch unten bin, trotzdem mal vorbeischauen darf.
Das dürft ihr ja auf jeden Fall.
Super. Und ja, wir können jedem nur mal empfehlen, schaut euch um, wo ihr Jamai Live-Speisekäse bekommt. Es lohnt sich. Wir sagen Servus.
Servus.
Ahoi. Fertig. Tschüss und auf Wiedersehen. Ne? Tschüss, tschüss.
Ciao.
So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin Tschüss.